Herzlich willkommen bei Lora München. Am Mikrofon begrüßt Sie Lena Kronauer. Diesen Monat, am 10. Dezember, ist Tag der Menschenrechte. Die UN erinnert damit jährlich an die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor 65 Jahren. In München finden ab heute bis zum 10. Dezember rund 40 Aktionen zu menschenrechtsrelevanten Themen statt. Filme, Vorträge, Kinderprogramme, Straßenaktionen, Workshops, Theater, Kabarett und vieles mehr würdigen das vielfältige Engagement für Menschenrechte. Gleichzeitig soll ein Bewusstsein geschaffen werden für all die menschenrechtlichen Problemzonen, die es noch gibt. Bei uns und auf der ganzen Welt. Darüber wollen auch wir heute in dieser Stunde sprechen, wobei unser Fokus in Deutschland bleibt. Dazu sprechen wir mit dem Menschenrechtsanwalt Eberhard Schulz. Er hat in Berlin eine Stiftung gegründet, die sich speziell für soziale Menschenrechte und Partizipation engagiert. Was sich dahinter verbirgt, erfahren Sie zu Beginn dieser Sendung. Anschließend beleuchten wir mit Atte Skirpinar von den Linken, wie die Situation in München beim Thema sozialer Menschenrechte aussieht. Bevor wir dann mit Kai Schäfer vom Nord-Süd-Forum über die heute beginnende Aktionswoche sprechen, werfen wir noch einen Blick auf den europäischen Raum. Helmut Fiedler vom DGB Bayern berichtet uns über die Europäische Säule sozialer Rechte, die am 17. November in Göteborg proklamiert wurde. Ich hoffe, es wird eine interessante Stunde für Sie. Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einigten sich am 10. Dezember 1948 die damals 56 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erstmals auf einen gemeinsamen Katalog von Grundrechten. Sie basierten auf Gleichheit, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit und schufen damit ein Wertesystem, das für alle Menschen gelten sollte, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, sozialem Status oder politischer Überzeugung. Angesichts der Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Verbrechen Nazi-Deutschlands formulierte die Generalversammlung in 30 Artikeln bürgerliche, politische, soziale und wirtschaftliche Rechte, so zum Beispiel das Recht auf Leben, Eigentum, Gesundheit, Gleichheit vor dem Gesetz, freie Meinungsäußerung und Staatsangehörigkeit. Rechtsverbindlich wurden diese in Deutschland 1949, als sie im Grundgesetz verankert wurden. 1966 wurden mit dem UN-Zivilpakt und dem UN-Sozialpakt die ersten völkerrechtlich verbindlichen Menschenrechtsabkommen auf globaler Ebene geschlossen. Der UN-Zivilpakt umfasst bürgerliche und politische Rechte, der Sozialpakt wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. In Berlin hat Eberhard Schulz 2011 eine Stiftung gegründet, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den sozialen Menschenrechten zu universeller Geltung zu verhelfen. Verbunden mit einer wirklichen Partizipation sollen sie zur Grundlage einer gerechten und friedlichen Welt werden. Ich habe mit dem Menschenrechtsanwalt gesprochen und wollte zunächst wissen, was es mit den sozialen Menschenrechten auf sich hat.
Die sozialen Menschenrechte sind anders als die individuellen Menschenrechte, die allgemein bekannt sind. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so weiter. Menschenrechte, die im der Öffentlichkeit, im Bewusstsein der Menschen kaum eine Rolle spielen. Was versteht man darunter? Zum Beispiel das soziale Menschenrecht auf Arbeit, auf eine angemessene Arbeit mit entsprechender Entlohnung, gleiche Entlohnung für Mann und Frau, Freizeit, Urlaub und so weiter. Oder was im Moment sehr in der Diskussion ja in der öffentlichen auch ist, ein Menschenrecht auf Wohnung gibt es, ein soziales Menschenrecht, das ist, wie gesagt, auch völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben, auf eine angemessene Wohnung zu einem erschwinglichen Preis für jedermann und jede Frau.
Dann gibt es aber noch weitere Punkte, wie zum Beispiel das Recht auf Bildung und das Recht auf ärztliche Versorgung. Was genau versteht man jetzt zum Beispiel unter das Recht auf ärztliche Versorgung?
Das Recht auf, verkürzt gesagt, optimale oder bestmögliche Gesundheitsversorgung im Sinne der WHO, also der entsprechenden UNO-Organisation, bedeutet, dass jeder den Zugang zu allen wichtigen Möglichkeiten haben muss, und zwar um seine Gesundheit zu verbessern, nicht nur Krankheiten zu bekämpfen, sondern optimal für seine Gesundheit sorgen zu können. Entsprechend gehört dazu auch natürlich der Zugang zu Krankenhäusern, zu Ärzten, und zwar erreichbar für jeden und jede und auch entweder kostenlos oder zu einem Preis, den jeder sich leisten kann.
Auch Partizipation gehört zu den sozialen Menschenrechten oder sollte man zumindest einen Anspruch darauf haben? Wieso ist das so wichtig, Teilhabe?
Ja, die Partizipation selbst ist jetzt kein eigenes soziales Menschenrecht, sondern das haben wir in Ergänzung zu den sozialen Menschenrechten noch als Thema dazugenommen. Diese anderen, die sozialen Menschenrechte, über die wir eben gesprochen haben, die stehen zwar auf dem Papier und sind völkerrechtlich eigentlich verbindlich, aber die sind ja in keiner Weise bei uns realisiert und umgesetzt. Die kann eben ein Individuum, eine Organisation, ein Verband nicht im Notfall einklagen. Die stehen nicht in unserem Grundgesetz, im Gegensatz zu den individuellen Bürger- und Freiheitsrechten, die jeder aus den Grundrechten direkt ableiten und notfalls vor Gericht durchsetzen kann. Und deshalb ist als Ergänzung sozusagen wichtig, auch diese Teilhabe schon von Anfang an jetzt als gesellschaftlichen Anspruch mit einzubeziehen.
Weil Sie gerade schon die juristischen Maßnahmen angesprochen haben, gibt es denn dann überhaupt irgendeine Handlungsmöglichkeit der Betroffenen, deren Rechte hier verletzt werden?
Man kann verlangen, dass die Rechte eingehalten werden. Wir würden gerne auch mal einen solchen Musterprozess führen, nur es wird dann, wie zum Beispiel in dem Fall der für Asylbewerber, dass die deren Grundversorgung ja beschnitten wurde, also niedriger war als für, ich sage jetzt mal verkürzt, Biodeutsche oder Einheimische, geringer war mit allen möglichen Begründungen, hat dann das Bundesverfassungsgericht sich der Sache schließlich angenommen und gesagt, nein, das geht nicht, das ist nicht richtig, hat das aber konstruiert, nicht weil es ein soziales Menschenrecht gibt auf soziale Sicherheit und eine Grundversorgung, die ermöglicht die Teilhabe an allen wichtigen gesellschaftlichen Möglichkeiten und Aktivitäten, sondern die haben es konstruiert über das Recht, über die Menschenwürde. Das ist natürlich sehr allgemein und sehr pauschal und für uns nicht ausreichend und natürlich auch nach dem Völkerrecht völlig unzureichend.
Gibt es denn von diesen sozialen Menschenrechten eines oder auch mehrere, gegen die in Deutschland besonders stark verstoßen wird, Ihrer Meinung nach?
Ja, ich denke besonders stark im Moment das eben schon erwähnte Recht auf eine angemessene Wohnung zu erschwinglichen Preisen für alle. Also nicht nur für die, die hier Staatsbürger sind oder irgendwelche besonderen Rechte haben, sondern für alle. Es sind ja gerade ganz aktuell neue Studien, das geht ja auch durch die Medien wieder, die bestätigt haben, dass in den Ballungsräumen es ein Riesenproblem ist, dass viel zu wenig Millionen von Wohnungen zu wenig vorhanden sind. Und zwar, die müssen endlich geschaffen werden. Und um dazu einen Hebel zu haben, wäre es eben wichtig, dass das soziale Menschenrecht auf eine solche Wohnung notfalls gerichtlich durchgesetzt werden kann, gegen eine Zwangsräumung, weil jemand die Wohnung nicht bezahlen kann. Oder wenn er eine Wohnung sucht und keine bekommt, weil er einen ausländischen Namen trägt, zum Beispiel. Sondern da werden dann immer Deutsche vorgezogen. Oder Geflüchtete, die gar keinen Anspruch bei uns auf Wohnung haben, sondern eben in Einrichtungen bis hin zu Containern untergebracht werden. Was natürlich in vieler Hinsicht äußerst problematisch ist.
Dabei heißt es ja eigentlich immer, in Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Stimmt es dann etwa gar nicht?
Nein, das stimmt nicht. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, also 2016, hier den MOB e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich speziell um Obdachlose oder besser sagen wir heute Wohnungslose kümmert, die Schlafplätze organisieren, das unheimlich engagiert und professionell machen, in großer Zahl, soweit sie können. Aber die sagen, das ist natürlich ein Fass ohne Boden. Wir können vielleicht ein paar Dutzend in den Kältemonaten wirklich tatsächlich unterbringen. Alle anderen sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo karitativ vielleicht von Einzelpersonen aufgenommen werden, dass hier oder dort jemand ihnen hilft, aber wir sehen es doch auf der Straße in den Ballungsräumen. Es gibt ganz viele Menschen, die dort eben keine Wohnung haben und nicht, weil sie keine haben wollen oder lieber bei der Kälte auf der Straße leben. Was für eine absurde Vorstellung.
Was tun Sie denn, also die Eberhard-Schulz-Stiftung, konkret, um die sozialen Menschenrechte zu stärken und zu fördern, zu fordern vor allem?
Wir versuchen zum einen, das Bewusstsein dafür zu wecken in der Öffentlichkeit. Dann machen wir selber eine Kampagne eben zur Durchsetzung der sozialen Menschenrechte. Das heißt konkret, dass sie aufgenommen werden müssen ins Grundgesetz und eine ganz wichtige Voraussetzung, dass das Zusatzprotokoll zu dem UN-Sozialpakt von 1966, das inzwischen von über 30 Staaten schon verbindlich ratifiziert wurde, die dabei sind, das umzusetzen, dass es endlich auch von Deutschland gemacht wird. Das seit 8 Jahren prüft, ob sie das unterzeichnen muss. Sie sind verpflichtet, völkerrechtlich verpflichtet dazu. Die Bundesregierung tut es einfach nicht. Das ist der erste Komplex, was wir praktisch machen. Das zweite ist, wir fördern Projekte, an denen man beispielhaft zeigen kann, wie wichtig soziale Menschenrechte sind, wie etwa Projekte, die zur Unterstützung von Wohnungslosen oder von Geflüchteten, also SOS Mediterranee, ist ja vielleicht vielen ein Begriff, ein Schiff, das eben Menschen rettet, die in Seenot geraten sind und die, wie wir meinen, ermordet werden, wenn sie nicht nach Europa kommen können. Außerdem machen wir Fachtagungen, das ist sozusagen das dritte Standbein, zu den einzelnen Themen. Wir haben eine Fachtagung gemacht zum sozialen Menschenrecht auf Wohnen und in diesem Jahr ein Fachgespräch zum Thema optimale Gesundheitsversorgung. Und das vierte Standbein, dass wir dann noch zusätzlich mit anderen Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen gemeinsame Aktivitäten, Erklärungen, zum Beispiel zum 50. Jahrestag des UN-Sozialpakts, haben wir mit der Internationalen Liga für Menschenrechte, der Humanistischen Union, der IPPNW, also Ärzte gegen Atomtod und für soziale Verantwortung, und FIAN für Welternährung und anderen zusammen eine gemeinsame Erklärung gemacht, die wir dann verbreiten, veröffentlichen. Und schließlich, last not least, arbeiten wir an dem Schattenbericht zu den Menschenrechten mit. Das heißt, Deutschland ist, wie alle anderen Länder auch, alle paar Jahre von der UN-Menschenrechtskommission auf dem Prüfstand. Die machen einen Staatenbericht zu Deutschland. Deutschland selbst hat seinen Bundesregierungsbericht vorgelegt und dazu können die NGOs, also die Organisationen der Zivilgesellschaft, sogenannte Schattenberichte machen. Und da sind wir dran, haben unsere Fragen, die wir haben, schon eingereicht in Genf und arbeiten im kommenden Jahr bis nächsten August, ist das fällig, das konkret aus, welche sozialen Menschenrechte aus welchen Gründen nicht bei uns verwirklicht werden und was die Möglichkeiten wären, das zu ändern.
Wie eben auch schon von Eberhard Schulz angesprochen, sind die sozialen wie auch die wirtschaftlichen und kulturellen Rechte keine Individualrechte, sondern legen den Vertragsstaaten nur Bemühensverpflichtungen auf. Dass es damit nicht allzu weit her ist, konnte man, finde ich, deutlich heraushören. Wer mehr über die Eberhard-Schulz-Stiftung erfahren möchte, findet Informationen unter soziale-menschenrechtsstiftung.org, alles zusammengeschrieben. Partizipation, haben wir gerade gehört, ist zwar kein Menschenrecht, weder sozial noch sonst irgendwas, und dennoch ein elementares Bedürfnis von uns allen. In Deutschland sind etwa 16 Millionen Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind knapp 20% der Bevölkerung, so das Statistische Bundesamt. Ein Armutszeugnis für die bisherige Bundesregierung, sagt die Vorsitzende der Partei Die Linke, Katja Kipping. Wir haben mit ihrem Münchner Parteikollegen Atış Gürpınar über dieses Thema gesprochen und wollten wissen, was bedeutet soziale Ausgrenzung?
In der Sekunde, wo ich nicht genug Geld habe, abends mit Freunden und Freunden in die Kneipe zu gehen oder ins Kino zu gehen oder ins Theater zu gehen, dann werde ich sozial und auch kulturell ausgegrenzt. Deswegen hängen die Sachen unmittelbar miteinander zusammen. Wenn ich keine Arbeit habe, dann fehlt mir dort ein wichtiges Umfeld einfach an Bekannten, Freunden und Freunden, eben Kolleginnen und Kollegen, die ich nicht habe. Somit werde ich immer mehr sozial ausgegrenzt und deswegen findet auch relativ oft Vereinsamung statt, wenn du arm bist.
Rund 16 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut bedroht oder auch von sozialer Ausgrenzung. Woran liegt das, obwohl doch unsere Arbeitsmarktzahlen und die florierende Wirtschaft und alles ist doch so super gerade?
Ja, das behauptet vor allem die Regierung. Es hat seit Agenda 2010 und Hartz IV hat halt eine Umverteilung stattgefunden, ungeahnten Ausmaßes, die davor einfach nicht so stattgefunden hat. Und das hat auch zur Folge, dass zwar viele Menschen offiziell Arbeit haben, dass zum einen aber tatsächlich diese Zahlen krass geschönt werden. Menschen ab 58 Jahren zum Beispiel werden dort nicht reingezählt und solche Sachen. Aber auch, dass es sehr, sehr viele Teilzeitbeschäftigte gibt, eben Leiharbeit und so weiter und so fort, sodass so die absolute Zahl an Arbeitsstunden sich gar nicht geändert hat dadurch, sondern eher, dass eben Menschen in Arbeit sind, aber nicht die Frage nie gestellt wird, in welcher Arbeit sind sie, können sie davon leben, können sie damit auch die Familie ernähren und so weiter und so fort. Genau, dazu kommt noch, dass das Rentenniveau sich quasi immer mehr verschlechtert, dass die Menschen eben ab der Rente quasi davon nicht mehr leben können, was vor allem insbesondere in München ein Riesenproblem ist, weil ich ja sehr, sehr hohe Fixkosten habe in München durch die hohe Miete zum Beispiel. Deswegen ist das ein zusätzliches Problem, dass du eben nicht nur arm bist trotz Arbeit, was häufiger geworden ist, sondern eben auch im Alter immer mehr und mehr arme Menschen leben müssen.
Jetzt sind aber trotzdem viele Menschen in Arbeit, auch wenn die Zahlen hier so ein bisschen geschönt sind. Und dennoch können viele nicht davon leben. Du hast gerade die Leiharbeiter auch angesprochen oder geringfügig Beschäftigte. Es gilt ja der Mindestlohn, der sollte ja eigentlich dagegen antreten, dass sowas nicht passiert. Warum funktionieren solche Maßnahmen wie zum Beispiel der Mindestlohn nicht?
Ja, der Mindestlohn führt ja eben nicht aus der Armut raus. Also wenn ich wenig Stunden habe, dann kann ich trotzdem Mindestlohn haben und werde damit nicht über der Armutsgrenze sein. Und wir haben dazu, also die Linke fordert ja seit längerem schon Mindestlohn von 12 Euro, weil wir damit errechnet haben, dass du dann eben aus der Armut raus bist, wenn du Vollzeit beschäftigt bist, nicht nur während du arbeitest, sondern eben auch nach deinem Erwerbsleben. Und das findet alles nicht statt. Also der Mindestlohn ist zwar eingeführt, aber viel zu gering, mit viel zu vielen Lücken. Und eben hilft er auch nicht bei Teilzeitbeschäftigung.
Wie ist denn die Situation in München? Du hast vorher schon angesprochen, hier gibt es viel höhere Fixkosten. Ist denn hier dieser Armutsanteil oder von Armut bedrohter Anteil auch höher dadurch? Also im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, da liegt er, glaube ich, bei 19-20% ungefähr. Wie ist denn das in München? Also ist hier Armut ein größeres Thema als anderswo?
Naja, insgesamt sagt man, und auch nicht ganz zu Unrecht, dass es, wenn man sich den Gesamtdurchschnitt anschaut, dass natürlich Bayern und auch München relativ gut dastehen. Es leben eben relativ viele reiche Menschen hier. Das ist aber auch das Problem, wenn man sich die Durchschnittszahlen anschaut. Also wenn ich mir die Durchschnittszahlen anschaue, dann verdienen die Menschen in Bayern mehr, dann verdienen sie in München mehr als im Schnitt. Wenn ich mir aber sozusagen die Ausgrenzung anschaue, also welche Menschen tatsächlich absolut oder relativ arm sind, ist die Zahl trotzdem nicht so gering. Also wir sprechen momentan, glaube ich, offiziell von 9.000 Wohnungslosen in München. Also 9.000 Menschen, die auf der Straße leben. Jetzt wird es gerade Winter. Jeder weiß dann so ein bisschen, was bedeuten kann, wenn er nur einmal raus auf die Straße muss, wenn du die ganze Zeit draußen leben musst. Das kann nicht sein. Das ist eine Zahl, deren Dunkelziffer natürlich weitaus höher ist, weil du eben gar nicht alle siehst und alle zählen kannst, die wohnungslos sind. Und du hast eben das Problem, das hatte ich vorhin schon angesprochen, dass du, wenn du in die Rente reingehst, dadurch, dass du einen gewissen Prozentsatz eben hast von deinem Lohn, den du davor hattest, den du quasi nur noch bekommst, dass du, wenn du allein auch schon Durchschnittsverdiener bist in München, eigentlich zwangsweise wegziehen musst, weil du von dieser Rente in München nicht leben kannst. Das heißt, du verlierst automatisch dein soziales Umfeld, wenn du wegziehen musst. Man lernt im Alter, zumal wenn du außerhalb von München wohnst, noch schlechter neue Menschen kennen, neue Freundinnen und Freunde kennen. Das heißt, du hast tatsächlich einen Zwang zur sozialen Ausgrenzung dadurch, dass du eben nicht genug verdient hast. Und das gilt dann tatsächlich auch schon für Menschen, die eigentlich einigermaßen in Ordnung verdient haben davor.
Hat die Stadt da Maßnahmen oder auch die bayerische Landesregierung Handhabe, um dagegen zu steuern, oder ist das ein bundespolitisches Problem?
Das ist ja das Spannende, dass man immer alles woanders hinschiebt. Also jeder hat dafür Verantwortung, solange es man nicht selbst ist. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, auf jeder Ebene da was dagegen zu tun. Also beispielsweise jetzt, was den Wohnraum angeht, es gibt einen ganz aktuellen Fall, der ging auch in der Zeitung rauf und runter, in der Adams-Lehmann-Straße, das ist der Ackermann-Bogen, da wurden eben Wohnungen verkauft. Die sind eigentlich jetzt privat, wurden als sogenannte EOF-Wohnungen auf Landesebene als Sozialwohnungen angegeben. Trotzdem kann dort die Miete einfach so erhöht werden, dass das sozusagen heißt, dass die Menschen, die dort wohnen, dort jetzt trotzdem von den Mieterhöhungen betroffen sind, die einfach vom privaten Vermieter jetzt angegangen werden. Und auch die Stadt könnte was dagegen tun, weil sie sozusagen auch an diesem Vertrag mit dran beteiligt war, indem sie einfach sagen würde, okay, die Erhöhung übernehmen wir. Auch das ist momentan nicht gegeben. Und da muss man einfach Druck ausüben. Sowas kann nicht sein. Die Landesebene hat dort Mist gebaut, aber auch die Stadt. Und das könnte man ändern. So, du könntest sowohl auf Landesebene wie auf Stadtebene auch im Wohnbereich was ändern, obwohl viele immer sagen, das ist ja Bundesebene. Das sozusagen als kleines Beispiel. Natürlich kannst du sozialen Wohnraum fördern. Die Frage ist, wie du ihn förderst. Und die Frage, du kannst auch was ändern an dem, am Mietspiegel, wie der gerade errechnet wird. Und solche Kleinigkeiten kannst du eben jeweils auf verschiedenen Ebenen tun. Das Gleiche gilt auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Pflege, wo du eben auf Landes- wie auf kommunaler Ebene was ändern könntest, damit die Leute, die dort arbeiten, auch davon leben können. Es gibt sowohl Unikliniken, die von Landesebene quasi veränderbar werden, wie dort umgegangen wird, wie aber auch eben auf kommunaler Ebene städtische Kliniken, die jetzt auch gerade, wo auch gerade Menschen davon betroffen sind, dass einzelne Bereiche ausgegliedert werden und die dann quasi am Hungertuch nagen, auch wenn sie die ganze Zeit Vollzeit beschäftigt sind.
Jetzt haben wir viel über Wohnraum gesprochen. Kommen wir nochmal auf das Thema soziale Ausgrenzung. Viele Menschen haben in München eine Wohnung, können sich es gerade so leisten, kommen über die Runden irgendwie. Sind trotzdem am sozialen Rand. Teilhabe haben wir vorher angesprochen. Was gibt es denn hier für Handlungsmöglichkeiten? Also reicht es da, ein kostenloses Theaterabo zu geben, um zu sagen, okay, hier könnt ihr teilhaben, wenn ihr Lust auf Theater habt?
Nein. Also eine ist die kulturelle Ausgrenzung, aber das ist sozusagen tatsächlich auch dann teilweise schon das Ende vom Lied. Also dass du quasi beim Theater oder Kino, dass du da quasi kostengünstige Varianten anbietest, wäre das eine. Aber die Teilhabe beginnt ja zum Beispiel auch beim öffentlichen Nahverkehr, dass die Menschen eben die Tickets gar nicht lösen können, weil die viel zu teuer sind. Wir überprüfen gerade zum Beispiel den fahrscheinfreien ÖPNV, wo du eben, je nachdem wie viel du verdienst, wenn du davon profitierst, also im Bereich der Münchner Verkehrsbetriebe wohnst, eben auch mehr zahlen musst, wenn du mehr verdienst, wo alle von profitieren könnten. Solche Sachen, damit du eben von A nach B fahren kannst überhaupt, ist für Menschen im Hasenbergl schon ein Riesenproblem. Wir reden natürlich jetzt noch nicht von der Fläche, also außerhalb Münchens, wo du eben teilweise keinen öffentlichen Nahverkehr mehr hast. Aber wenn du eben im Hasenbergl wohnst, wenig Geld hast, dann überlegst du dir zweimal, ob du in die Stadt reinfährst. Aber das ist natürlich ein zentrales Ding, wenn du am sozialen Leben teilhaben willst, auch in die Stadt reinzufahren. Und wenn du 3, 4 Jobs hast, so, die du nebenher betreiben musst, dann bist du, und trotzdem arm bist, dann bist du natürlich vom sozialen Leben trotzdem ausgegrenzt, weil du eben gar nicht die Zeit hast, die Freizeit hast, die Muße hast, eben an solchen Sachen teilzunehmen. Und das ist ein Riesenproblem, deswegen wäre eine Möglichkeit, auch beim ÖPNV anzugehen und so weiter und so fort.
Wohnraum, Arbeit, Teilhabe, das alles hängt also irgendwie zusammen. Und über allem steht die Armut. Wäre es deshalb notwendig, dass diese sozialen Menschenrechte, also das Recht auf Arbeit, die zum Leben reicht, Recht auf angemessenen Wohnraum und so weiter, einklagbar werden? Auch das habe ich Atish Gürpinar von den Linken gefragt.
Ich fordere es auf jeden Fall. Es hat ja konkrete Konsequenzen tatsächlich. Also wie lange muss ich arbeiten, um davon leben zu können, während ich arbeite und auch danach? So, das ist eine Berechnung, womit die Armutsgrenze eben auch was zu tun hat. Deswegen hat die Linke ja auch immer gefordert, die Zahl von 1050 Euro auf der einen Seite, auch wenn du eben keine Arbeit hast, in der Rente dann 1050 Euro Mindestrente und wenn du Arbeit hast, eben diese 12 Euro Mindestlohn, um eben von dieser Arbeit leben zu können. Das halte ich natürlich für einklagbar. Ich glaube, dass es eine Sache ist, die mit den Gewerkschaften eingeschlagen werden muss, dieser Weg. Aber es hilft natürlich nicht, wenn man es nur einklagbar macht, weil natürlich diese sehr, sehr lose Festlegung davon leben zu können, sehr, 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 sehr fest genannt werden müsste. Also was heißt das denn? Wann kann ich davon leben? Von wie viel Geld kann ich im Monat leben? In München, deutschlandweit und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass das mit der einfachen Forderung oder mit der einfachen Einklagbarkeit natürlich nicht getan ist.
Aber kann man das überhaupt so festlegen? Man müsste ja quasi dann für jede Stadt, für jede Region Preise festlegen, wonach man leben kann, oder?
Ja, und das hat auch zur Folge, dass sich quasi die Regionen immer weiter ausdifferenzieren und auseinanderdividieren, was jetzt schon in Bayern ein Riesenproblem ist. Deswegen verlangen wir auch einen allgemeinen Mindestlohn, einen Mindeststandard. Der wird 12 Euro würden in München auch nicht wirklich reichen, aber es wäre schon mal ein Anfang gemacht, dass du zumindest insgesamt einen Lohn bekommst, von dem du in einigermaßen würdevoll ist, von dem du leben kannst. Deswegen ist das, glaube ich, erstmal eine Grundforderung und die. Also ich finde, sowas kann man gesetzmäßig auch einfach einfordern so und festschreiben. Dann hättest du gar nicht das Problem, dass du irgendwas einklagen musst, sondern einfach die Festschreibung. Wir wollen einen armutsfesten Lohn, eine armutsfeste Rente, auch gewisse Armutsfestigkeit, wenn du gerade nicht in Lohn und Brot bist. Solche Sachen kann man einfordern. Damit wäre man schon aus diesem Problem draußen, dass du eben quasi unter Armut leidest, weil du nicht genug hast, auch wenn du arbeitest.
Deutschland liegt im EU-Vergleich unter dem Durchschnitt, also bei uns sind es nicht so viele so arm. Ist das bei uns dann ein Jammern auf hohem Niveau?
Ja, ich glaube, dass eben auch da diese Durchschnittssache immer das Problem ist. Es gibt sozusagen viele, die bei uns tatsächlich auch sehr von Armut betroffen sind. Also man muss einfach mal ins Hasenbergl rausgehen und sich anschauen, wie sozusagen die Menschen dort leben. Was ist was ganz anderes? Ich glaube, da gehen die wenigsten auch hin. So, geschweige denn irgendwie in Gebiete im Osten Deutschlands, wo wirklich unter Abwanderung gelitten wird, wo einfach nichts mehr existiert, wo auch keine Ärzte mehr sind und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, ist es Jammern auf hohem Niveau relativ. Also ich meine, Millionäre sollten tatsächlich nicht jammern, aber eben die ärmere Menschen sollen nicht nur jammern, sondern auch quasi sich dafür einsetzen, aber dürfen sich auf jeden Fall beschweren und sollten sich auch beschweren. Und ich denke, auf zweiten muss man natürlich auf die Länder schauen, denen es auch in Europa relativ gut geht. Also wenn ich mir die skandinavischen Länder anschaue, die haben tatsächlich ein ganz anderes Sozialsystem, nach wie vor. Und das hat Deutschland eben mehr und mehr abgeschafft. Und daran sollten wir uns natürlich orientieren, was das Sozialsystem angeht. Und ich denke, natürlich spielt Deutschland innerhalb Europas ja auch nochmal eine sehr, 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 sehr schwache Rolle, weil sie eben gerade durch dieses Lohndrückmechanismus, was sie quasi seit Agenda 2010 in Gang gesetzt haben, die anderen Länder unter Druck gesetzt haben. Dadurch, dass die Lohnstückkosten in Deutschland nicht angehoben wurden, wurde Deutschland erst zum Exportweltmeister, was sozusagen die Ursache dafür ist, dass es Deutschland noch einigermaßen gut geht oder es einigen Menschen zumindest sehr, sehr gut geht in Deutschland. Und deswegen spielen wir sozusagen im Vergleich mit Europa eine schlechte Rolle, würde ich behaupten, dadurch, dass wir eben die sozialen Standards so abgesenkt haben. Deswegen müssten wir das in Deutschland ändern. Nur dadurch könnte es sozusagen Europa insgesamt auch wieder besser gehen, weil wir eben dann mit unserem Export nicht alle anderen Länder mit irgendwelchen Billigwaren überwuchern.
Und damit haben wir den Blick auch schon von München aus in Richtung Europa gerichtet. Dort wollen wir gleich anknüpfen. Zum Auftakt der Münchner Menschenrechtstage sprechen auch wir hier bei LoRa über Menschenrechte. Von sozialen Menschenrechten, also dem Recht auf Arbeit, Bildung, Gesundheit, Wohnraum, haben wir in dieser Stunde schon gesprochen. Sie sind im UN-Sozialpakt seit den 60er Jahren festgehalten. Verpflichtend oder einklagbar sind sie jedoch nicht. Am 17. November diesen Jahres ist in Göteborg die Europäische Säule sozialer Rechte proklamiert worden. Sie soll der erste Schritt sein, um die Forderung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker von 2014 umzusetzen. Europa müsse bei den sozialen Grundrechten ein ebenso hohes Vertrauen aufbauen wie Finanzen und Wirtschaft. Die Säule baut auf 20 Grundsätzen aus 3 Kategorien auf: Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen, Sozialschutz und soziale Inklusion. Als historisches Ereignis ersten Ranges bezeichnete EGB-Generalsekretär Luca Visentini die Zusammenkunft der europäischen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zum EU-Sozialgipfel in Göteborg. Generell steht der DGB der Proklamation der Europäischen Säule sozialer Rechte durch die 3 EU-Institutionen, Europäischer Rat, Europäisches Parlament und Europäische Kommission, positiv gegenüber. Damit steht die soziale Dimension wieder auf der politischen Tagesordnung der europäischen Politik, hieß es. Dennoch ist der Gewerkschaftsbund unzufrieden. Begründen kann uns das Helmut Fiedler. Er ist beim Deutschen Gewerkschaftsbund Bayern Abteilungsleiter für grenzüberschreitende Beziehungen, Schwerpunkt Osteuropa.
Also zunächst mal, diese Proklamation ist keine Richtlinie, sondern soll sein eine Leitlinie, wo die europäischen Staaten, die Staaten in der Europäischen Union beitreten können als politische Selbstverpflichtung. Warum betone ich das so? Der Europäische Gerichtshof urteilt auf der Grundlage von bestehenden Gesetzen und Richtlinien. Ich sage ein Beispiel. Vor 2-3 Tagen ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs gefällt worden, das da sagt, dass Arbeitnehmer bis zu 12 Tagen am Stück arbeiten dürfen. Der Arbeitgeber kann verlangen, dass sie bis zu 12 Tagen am Stück arbeiten, ehe eine 24-stündige Pause eintreten muss. So, jetzt kann man auf dem Europäischen Gerichtshof schimpfen, aber tatsächlich urteilt der halt auf der Grundlage bestehender Richtlinien. Anders kann er auch nicht. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Vor 2 Jahren war im Zuge von beabsichtigten Arbeitsplatzverlagerungen in andere Länder ein Streik. Arbeitnehmer in Deutschland haben um ihre bestehenden Arbeitsplätze gekämpft, beziehungsweise um die Modalitäten das hört sich jetzt böse an, aber der Abwicklung der bestehenden Arbeitsplätze, um halt eine gewisse soziale Absicherung noch mit rausholen zu können. Und dieses Streikrecht wurde sehr vom Europäischen Gerichtshof eingeschränkt. Nicht, weil die böswillig sind, sondern weil eben die Richtlinien das hergeben. Deswegen fordern wir, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die sozialen Belange der Bürgerinnen und Bürger im Gleichgewicht behandelt werden müssen. Der Fokus darf nicht zu sehr auf der Wirtschaft liegen. Die letzten Wahlen, gerade in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, haben gezeigt, dass sich sehr, sehr viele nicht mitgenommen fühlen, dass die Wirtschaft den Vorrang hat, aber die Belange der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen in unseren Ländern nicht so sehr im Fokus der politisch Handelnden stehen.
Ja, aber offensichtlich ist es der EU und den dort Tätigen durchaus bewusst, sonst würden sie ja diese europäische Säule sozialer Menschenrechte nicht proklamieren wollen, oder?
Naja, eine Proklamation ist ja immer recht toll, aber wie wäre es denn, wenn man das in eine Richtlinie gießen würde? Vielleicht auch noch ein Beispiel, es gibt eine sogenannte Bolkestein-Richtlinie, Entsenderichtlinie, die wurde 96 mal eingeführt und ist jetzt im Augenblick, also vom Parlament ist es verabschiedet, im Ministerrat wird es verhandelt, der dialogische Disput ist eingetreten und da zeichnet sich ab, dass in dieser Entsenderichtlinie Verbesserungen für die Menschen eingeführt werden. Nämlich, dass eine Entsendung in ein anderes Land höchstens 12 Monate dauern darf, in Ausnahmefällen 18 Monate. Dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort gelten soll, jetzt künftig. Vorher war es nämlich nicht so. Da konnte ein rumänischer Arbeitnehmer in Deutschland mit rumänischen Löhnen bezahlt werden. Es ist eingefügt worden, dass allgemein verbindliche Tarifverträge auf jeden Fall angewandt werden müssen. Nur in Deutschland haben wir nicht viele allgemein verbindliche Tarifverträge. Das verhindern die Wirtschaftsverbände. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Solche Richtlinien legen schon Mindeststandards fest. Nicht immer zu unserer Zufriedenheit, aber sie legen Grundlagen für Entscheidungen, für Klagen, für Einklagbarkeit beim Europäischen Gerichtshof. Das tut eine Proklamation nicht. Es ist eine Leitlinie. Die kann man einhalten, muss man aber nicht.
Aber wie Sie jetzt gerade schon erklärt haben, gibt es ja einige Richtlinien. Es hat sich ja im Bereich sozialer Menschenrechte und speziell Arbeitnehmerrechte ein bisschen was verbessert in den letzten Jahren. Gibt es denn da immer noch Grund zu nörgeln und zu meckern? Und wenn ja, in welchen Bereichen?
Also wir nörgeln eigentlich weniger, sondern wir weisen auf Missstände hin, weil wir wollen, dass die Belange von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ernst genommen werden. Wir sagen, dass gerade bei Nicht-Standard-Arbeitnehmern, bei der Prekarisierung der Arbeit in Leihverträgen, in sogenannten scheinselbstständigen Bereichen, also in nicht normalen Arbeitsverhältnissen noch sehr viel tun muss, weil oft darauf ausgewichen wird. Wir kennen das klassische Beispiel in Deutschland, das es jetzt nicht mehr gibt oder nicht mehr geben dürfte eigentlich, dass eine Kellnerin in einer Gastwirtschaft eine selbstständige Unternehmerin ist. Wie gesagt, in Deutschland geregelt, aber auf europäischer Ebene sind da die Mindestanforderungen, um sowas zu verhindern, noch sehr überholungsbedürftig. Dann gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, das muss auch überprüft werden. Also auch wenn Gesetze bestehen, sind die Möglichkeiten oder der Eifer, das Ganze zu überprüfen, noch sehr eingeschränkt, drücken wir es mal so aus. Und vor allem ist man darauf angewiesen, dass es da Whistleblower gibt, die dann den Verräter spielen, allerdings ohne diese Leute auch entsprechend zu schützen.
Wie steht denn da Deutschland im europäischen Vergleich da? Sind wir Vorzeigestaat in diesen arbeitnehmerrechtlichen Belangen?
Ich weiß nicht, ob man das immer alles so vergleichen kann. Ich sage ein Beispiel. Wir haben eine sehr, sehr gute Regelung und Gesetzeslage, was denn die Mitbestimmung im Betrieb betrifft. Wenn es denn dort eine betriebliche Interessensvertretung gibt. Im Betriebsverfassungsgesetz steht, dass ab einer Anzahl von 5 Arbeitnehmern ein Betriebsrat einzurichten ist. Die Sanktionsmöglichkeiten sind aber sehr beschränkt und wir erleben immer wieder, dass es massiv und mit Drohungen und mit Entlassungen verhindert wird, dass Betriebsräte gegründet werden. Also es ist in Deutschland vieles gesetzlich sehr gut geregelt. Bei der Durchsetzung, naja, kann man noch ein klein bisschen besser werden. Auf der anderen Seite ist in Deutschland zum Beispiel nicht gesetzesmäßig geregelt, dass es eine wirtschaftliche Mitbestimmung gibt, also zum Beispiel bei Betriebsverlagerungen. Also bei wirtschaftlichen Entscheidungen ist man eigentlich außen vor. Das ist zum Beispiel in Frankreich anders. Da gibt es wirtschaftliche Mitbestimmung, ist allerdings wieder das Recht im Betrieb nicht ganz so gut geregelt wie bei uns. Also ich weiß nicht, ob man es so vergleichen kann. Aber dort, wo es Gewerkschaften und betriebliche Interessensvertretungen in Form von Betriebs- und Personalräten gibt, ist Deutschland durchaus ein sehr fortschrittliches Land.
Jetzt haben Sie gerade vor allem in Bezug auf diese Proklamation angesprochen, dass das wenig bringt. Warum ist denn den Politikern, sind denn die Menschen so unwichtig? Wir sind doch die Basis, also ohne uns gibt es doch auch keine Wirtschaft. Warum werden wir dann so vernachlässigt?
Ich kann mal spekulieren. Es ist wie überall so, dass man auch Mehrheiten braucht, um etwas durchzusetzen. Das geht in den Ländern los. Wir haben ja eine Dreierkonstellation auf europäischer Ebene. Wir haben die Kommission, wir haben die Räte, also die Regierungen, und wir haben das Parlament. Die Zusammensetzung im Parlament hängt von Wahlen ab. Wenn ich mir die Europawahlen und die Wahlbeteiligung so anschaue, naja, dann müssten, denke ich mal, unsere Bürgerinnen und Bürger in Europa, nicht nur in Deutschland natürlich, auch erstmal kapieren, dass sehr, sehr viele Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen werden und dorthin gehen zu den Wahlen, um das Wahlrecht wahrzunehmen. Solange das nicht der Fall ist, naja, darf man sich nicht wundern, wie Zusammensetzungen sind. Dann Ähnliches trifft ja bei den Räten zu. Die Regierungen werden ja auch vor Ort gewählt. Und wenn man Politiker wählt, die eher wirtschaftlichen Interessen verpflichtet sind oder sich verpflichtet fühlen, dann kommen halt solche Entscheidungen raus. Also ich würde mal sagen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben selbst in der Hand, die politischen Richtungen einzufordern. Tatsache ist eines, diese Proklamation war natürlich gefordert und angeregt seitens des Europäischen Gewerkschaftsbundes, seitens uns, dass es in verbindlicherer Form dort in Göteborg verkündet und beschlossen und verhandelt werden soll. Das war aber nicht durchsetzbar. Da hat man sich halt auf den Sprachgebrauch geeinigt. Das ist eine Leitlinie und es wird nur eine Proklamation.
Deutschland, also Bundeskanzlerin Merkel, war übrigens nicht beim EU-Sozialgipfel in Göteborg vor 2 Wochen dabei. Es tobten gerade die Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Auch ein anderer Vertreter der Bundesregierung wurde nicht hingeschickt. Schon allein daran kann man ganz gut ablesen, wie wichtig diese EU-Vereinbarung für soziale Menschenrechte und sei es auch nur eine Proklamation den Politikern hierzulande ist. Menschenrechte sind das Thema dieser Sendung hier bei LoRa auf der 92,4, denn heute beginnen die Münchner Tage der Menschenrechte. Ein Arbeitskreis hat sie initialisiert. Die Koordination übernimmt in diesem Jahr das Nord-Süd-Forum. Rund 40 Aktionen finden zu menschenrechtsrelevanten Themen statt. Die Veranstaltungen würdigen das vielfältige Engagement für Menschenrechte und wollen gleichzeitig aufmerksam machen, ein Bewusstsein schaffen. Kai Schäfer vom Nord-Süd-Forum München erzählt uns mehr.
Konkreter Anlass ist natürlich der Internationale Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Wird seit 1948, seit die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, weltweit gefeiert, ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, weil die Menschenrechte eben nicht überall durchgesetzt sind. In vielen Ländern fällt es offenbar sofort auf, aber auch bei uns gibt es manche Menschenrechte, wo man sagen könnte, die sind auch in Deutschland nicht letztlich richtig umgesetzt. Unsere Intention ist, gemeinsam mit anderen eben auf diese Menschenrechte grundsätzlich hinzuweisen, dass es die gibt und dann auch konkret zu zeigen, was passiert da, wie engagieren sich Menschen in München für die Menschenrechte hier und anderswo. Wir wollen mit Veranstaltungen, mit einem umfangreichen Programm die Leute, die Bürgerinnen und Bürger einladen, sich dafür mal schlau zu machen, zu interessieren und vielleicht auch zum Mitmachen anregen. Ja.
Welche Vereine und Initiativen und Organisationen machen da alles mit? Du musst jetzt nicht alle aufzählen, das sind eine ganze Menge vermutlich, aber vielleicht so ein paar, damit man sich so einen Eindruck verschaffen
kann. Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also unterstützen tun das Projekt inzwischen über 75 Organisationen. Das ist eine super Resonanz, muss ich ehrlich sagen. Wir sind sehr froh. Ich könnte jetzt bei A anfangen und Z aufhören. Das mache ich jetzt mal. Also bei A, die Ersten im Alphabet, sind die Ärzte der Welt, ist auch eine Mitgliedsgruppe vom Nord-Süd-Forum. Und bei Z ist der Zusammenschluss bayerischer Bildungsinitiativen, ist auch eine Mitgliedsgruppe. Aber es sind auch viele Gruppen dabei, die eben nicht Mitglied sind. Ich möchte jetzt nur mal auch sagen, also es ist zum Beispiel auch die Stadt mit dabei, die Fairtrade-Stadt München, also die Steuerungsgruppe, oder das Pädagogische Institut ist dabei. Dann sind auch Organisationen dabei wie München ist Bund oder die Humanistische Union. Die Gemeinwohlökonomie, auch Green City unterstützen das Projekt.
Jetzt frage ich mal ganz blöd, und sind das dann alles Vorträge?
Nein, also wirklich überhaupt nicht. Es gibt, klar, es gibt den Vortrag, es gibt auch die klassische Podiumsdiskussion. Ist, denke ich, auch ein gutes Format, aber du hast natürlich recht, wenn es nur so wäre, wäre es vielleicht ein bisschen zu viel. Nein, es gibt wirklich ein Bundesprogramm mit Aktion im öffentlichen Raum. Wir wollen Videos oder werden Video an die Außenwand des Münchner Stadtmuseums zeigen. Es war ein ganz spannender Prozess, das Stadtmuseum hat gleich Ja gesagt. Es gibt einen Laden, der sagt, ja, gerne von uns und so. Also da sind wir wirklich auf offene Türen gestoßen. Es gibt 3 Ausstellungen, es gibt ein Familienprogramm im Kindermuseum, es gibt ein 2. Kinderprogramm in der Pasinger Fabrik. Es gibt wirklich unterschiedliche Vorträge zu Themen Religion und Menschenrechte zum Beispiel oder auch zur Pressefreiheit in der Türkei. Also es ist wirklich sehr umfangreich, Vorträge, aber auch wirklich andere Sachen.
Vielleicht noch ein bisschen, dass wir noch thematisch einsteigen, dass du vielleicht ein paar Veranstaltungen ganz konkret auch rausgreifst. Und du hast es in der Eingangsfrage so ein bisschen angedeutet, es geht nicht nur um die Menschenrechte und Menschenrechtssituation in fernen Ländern. Es geht auch um die Menschenrechte hierzulande, denn auch da gibt es doch einiges zu thematisieren und zu kritisieren.
Ja, ich glaube, also mir ist wichtig, dass es natürlich auch bestimmt zu kritisieren geht, aber bei uns geht es natürlich auch immer darum zu zeigen, welche Handlungsmöglichkeiten habe ich. Also zum Beispiel auch zu zeigen, welche positiven Ansätze gibt es. Und da ist eine Sache, wo ich sage, das ist so ein Ding, da gibt es einen Fair-Fashion-Rundgang. Da ist die Idee eben zu sagen, Wir bringen Leute in einem Stadtrundgang mit Geschäften ins Gespräch, auch wirklich mit den Geschäftsinhaberinnen ins Gespräch, warum die Leute das machen. Also die verkaufen faire Mode und da geht es natürlich darum, dass in der Produktionskette der Kleidung die Menschenrechte gewahrt werden. Und so ist halt eine Verknüpfung mit ganz vielen Themen mit den Menschenrechten möglich. Also das ist zum Beispiel der Fair Fashion Rundgang.
Ich habe so einen Rundgang gehört und war überrascht, wie kritisch die Besucherinnen und Besucher dieses Fair Fashion Rundgangs auch die Leute da in die Zange genommen haben und gefragt haben, ist denn das fair und da fehlt doch noch dieses und jenes und kann man das nicht auch machen? Und die haben aber auch ganz gut reagiert und haben gesagt, so weit sind sie noch nicht. Also lohnt sich so ein Rundgang mitzumachen?
Der lohnt sich auf jeden Fall. Und das ist ja, glaube ich, auch das Besondere an dem Format, dass es eben nicht nur hingehen und gucken ist, sondern hingehen und Fragen stellen und auch wirklich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und du sagst es, ich finde es wunderbar, wenn die Leute kritisch sind. Also weil da ja auch ein Prozess zum Beispiel bei Inhaberinnen von Geschäften ausgeschlossen wird. Ah ja, das ist vielleicht richtig, was weiß ich. Wenn da so eine Nebenfrage kommt, wo bezieht ihr euren Strom her? Oder habt ihr, wo ist euer Konto doch bei der Deutschen Bank oder so, jetzt salopp gesagt. Genau, also natürlich, wunderbar, kann ich wirklich sehr empfehlen. Manchmal ist es im Programm, ist quasi das auch nicht auf den ersten Sicht sichtbar, der Bezug zu den Menschenrechten, aber bei den Veranstaltungen selber wird es dann durchaus deutlich, weil die Menschenrechte ja sehr umfassend sind. Das könnte eben bei dem Fair Fashion Rundgang, das ist so ein Beispiel dafür. Aber wenn man dann ins Gespräch kommt, wird es doch sehr deutlich.
Noch eine konkrete Veranstaltung?
Wir haben auch ein Bühnenprogramm, das eben auch der Versuch jetzt eben nicht die Vorträge in den Mittelpunkt zu stellen, zum Beispiel am 8. Dezember im Eine Welthaus. Da wird es erst ein kleines Theaterszenen aus Unterm Sprung geben. Das ist vom Theater Grenzenlos, ein interkulturelles Theaterprojekt mit Geflüchteten und einheimischen Jugendlichen. Wird von 19 Uhr bis 19.30 Uhr sein und dann quasi nach einer kurzen Pause gibt es ein etwa einstündiges Kabarett, Brot und Spiele. Das ist von der Aktionsgruppe Grobe Brot und Spiele. Und das ist so ein kurzweiliger Versuch, eben auf so ernährungsglobale Zusammenhänge im Bereich Ernährung hinzuweisen. Aber eben auch nicht mit dieser bierernsten Sache, sondern in Form von einem Kabarett eben auch ein bisschen aufgelockerter. Die Schwierigkeit ist natürlich, wenn man so in diesen Menschenrechte, da wird man gerne als ein ernster Typ immer so wahrgenommen, aber es kann auch Spaß machen, sich über ernste Inhalte zu unterhalten.
Jetzt muss ich aber auch noch eine Lanze für die Vorträge brechen, weil nicht, dass das so klingt, als fände ich Vorträge langweilig. Eigentlich mag ich das sehr gern, auch Podiumsdiskussionen. Vielleicht sagst du uns auch noch ein oder zwei interessante Vorträge, Diskussionen.
Ja, ich will auf jeden Fall auf unsere zentrale Veranstaltung hinweisen. Das ist die Podiumsveranstaltung Menschenrechte in München Quo Vadis. Die wird am 4. Dezember im und in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum stattfinden. Dort haben wir zwei externe Gäste. Das ist einerseits die Frau Shams Azadi. Sie ist Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien. Denn Wien hat, anders als München, ein Menschenrechtsbüro und hat es in einem recht schnellen Prozess vom ersten Stadtratsantrag bis zur Einrichtung des Menschenrechtsbüros in 2 Jahren geschafft. Und da wollen wir gerne mal gucken und nachfragen, was hat Wien da, wie haben die das gemacht und können wir in München vielleicht auch davon lernen, was bringt so ein Menschenrechtsbüro? Ist das ein Modell, wo wir sagen, ach, das wäre doch auch toll, sowas hier zu haben. Ja.
Wo kann man sich informieren? Noch ganz kurz.
Ja, also die Programmflyer liegen hoffentlich überall aus. Wir haben wirklich einen weiten Vertrieb gemacht. Das ist so ein blaues Heft mit so einer angedeuteten Taube oder Hand drauf, je nachdem. Und wenn man die Flyer nicht findet, sind aber auf jeden Fall in der Stadtinfo auch am Marienplatz zu finden. Wenn man die aber trotzdem irgendwie da nicht hinkommt, gibt es auch die Webseite tagdermenschenrechte.org. Da sind alle Programme drauf und alle Veranstaltungen drauf. Und auch noch diejenigen, die wegen dem Redaktionsschluss nicht mehr ins Programmheft gepasst haben. Also unbedingt auch mal auf die Website schauen, ja.
Soweit Kai Schäfer, Geschäftsführer des Nord-Süd-Forums München und einer der Organisatoren der Münchner Tage der Menschenrechte. Die beginnen heute und gehen bis zum 10. Dezember. Mehr Informationen und das ganze Programm finden Sie, wie schon gehört, im Internet unter tagdermenschenrechte.org, alles zusammengeschrieben, oder auch auf unserer LoRa-Website lora924.de. Und auch wir beteiligen uns selbstverständlich an dieser Aktionswoche mit Beiträgen, Veranstaltungsmitschnitten und einer Live-Übertragung. Am Montag, den 4. Dezember, können Sie bei uns zwischen 9 und 21 Uhr live die zentrale Veranstaltung der Menschenrechtstage im NS-Dokumentationszentrum verfolgen. Es wird erst 2 Vorträge geben und anschließend eine Diskussion. Alle Infos dazu finden Sie ebenfalls unter lora924.de. Da finden Sie übrigens auch den Link zum Livestream und unsere Frequenzen, sei es UKW, Kabel oder DAB+. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung über Menschenrechte angelangt. Herzlichen Dank an Dietmar Freitsmiedl für die Unterstützung. Verantwortlich für die Sendung war ich, Lena Kronauer, und ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Schönen Lora-Abend wünsche ich Ihnen noch. Auf Wiederhören.